The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Montag, der 25. März.
Los geht's, passt das Ganze? Gibt es endlich eine Aufbruchstimmung 83 Tage vor dem Eröffnungsspiel? Es gibt den ersten Torschuss und den ersten Treffer! 8 Sekunden, Florian Wirtz!
Der Fußball schlägt aktuell hohe Wellen. Zum einen in den Herzen der Fans, dank des schnellsten Tors der deutschen Länderspielgeschichte, wie hier gehört im ZDF. Nationalspieler Florian Wirtz schockierte Frankreich mit einem Treffer 8 Sekunden nach Anpfiff. Das begeisterte die Kommentatoren weltweit, auch im polnischen TV.
Nieprawdopodobna historia, 7 Sekunda. Florian Wirtz, to jedna z najszybszych.
Am Ende gewann die deutsche Elf mit 2-0. Aber es gibt noch ein weiteres Fußballpolitikum, das bei vielen Parteien erstaunliche Reflexe hervorruft. Der DFB verkündete zuletzt, dass ab dem Jahr 2027 ein neuer Sponsor die deutsche Elf ausrüstet. Statt 3 Streifen bekommen die Trikots einen Haken. Adidas wird als Sponsor abgelöst von der US-Sportmarke Nike. Der Traditionskonzern aus Herzogenaurach war jahrzehntelang der DFB-Ausstatter, aber Nike hat die neue Ausschreibung gewonnen, weil der Konzern laut Handelsblatt 100 Millionen Euro im Jahr an den DFB zahlt und damit deutlich mehr als Adidas. Eigentlich nennt man das Wettbewerb, aber Vertreter aller möglichen Parteien sehen darin einen Skandal. Ganz offenbar triggert das Thema die Politik und verlockt zum schnellen Torabschluss. Oder sind es eher Eigentore? CDU-Chef Friedrich Merz hat auf jeden Fall null Verständnis.
Dass der DFB sich jetzt aus rein ökonomischen Gründen für einen nach 70 Jahren anderen Ausrüster entschieden hat als Adidas, mit dem der Deutsche Fußballbund 4-mal Weltmeister geworden ist, ist eine für mich völlig unverständliche Entscheidung. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, jenseits aller Notwendigkeiten auch natürlich ökonomisch zu arbeiten, aber da stehen auch dann andere Erwägungen für mich mit zur Abstimmung. Diese Entscheidung ist unverständlich und ich muss ehrlich sagen, sie ist auch unpatriotisch, ja.
Seltene Einigkeit ergibt sich hier mit Bodo Ramelow von der Linken, dem Ministerpräsidenten von Thüringen.
Aber als jemand, der von Fußball überhaupt keine Ahnung hat, kann ich nur sagen, es würde mich mehr freuen, wenn wir unsere Produkte, die wir mit uns verbinden, auch mehr nach außen tragen und deutlicher machen.
Auch Anke Rehlinger, die Landesfürstin aus dem Saarland, meldet sich zu Wort.
Als ehemalige Sportlerin blutet mir ein bisschen das Herz, denn mit Adidas und der Verbindung zur Nationalmannschaft ist viel verbunden in der Geschichte.
Besonders ungehalten zeigt sich der Ministerpräsident von Hessen, Boris Rhein.
Also die 3 Streifen gehören natürlich zu den 4 Sternen, die wir auf der Brust tragen. Und der Weltmeister trägt Adidas und nicht irgendeine amerikanische Fantasiemarke. Und deswegen finde ich das schon ein starkes Stück, was der DFB da macht. Bedauere das sehr und ich kann mir kaum vorstellen, dass der DFB das am Ende durchhalten kann.
Eine Fantasiemarke? Was soll das sein? Nike ist der größere Konzern als Adidas. Das ist Fakt, keine Fantasie. Auch SPD-Gesundheitsminister Lauterbach spricht auf X von einer Fehlentscheidung. Der grüne Wirtschaftsminister Habeck fordert mehr, Zitat, Standortpatriotismus. Dabei kann der DFB tun und lassen, was er will. Er ist der Politik keine Rechenschaft schuldig. Und dass Fußball nicht nur hoch international ist, sondern auch hoch kommerziell, das ist auch nichts Neues. Wenn der Wirtschaftsminister den Standort Deutschland stärken will, ist das schön. Das ist ja auch sein Job. Das läuft über Bürokratieabbau und weniger Regulierung und mehr Förderung von Innovation, aber sicher nicht über das Trikot von Manuel Neuer und Thomas Müller. Übrigens, wussten Sie, dass Adidas aktuell auch die Nationalmannschaften von Argentinien, Belgien, Spanien und Italien ausrüstet? Fußball kennt eben keine Grenzen. unsere weiteren Themen heute Morgen. Gabor Steingart spricht gleich mit Erik Podsuweit, dem Gründer von Scalable Capital, über die Demokratisierung der Börse.
Die Superreichen konnten immer schon an den Kapitalmarkt. Und uns geht es darum, Barrieren abzubauen, Zugang, Bildung und Kosten nach unten zu treiben, damit sozusagen die privaten oder die kleinen Investoren ebenfalls in den Genuss kommen, breit und einfach anzulegen. Das ist unser Motto.
Außerdem blicken wir mit unserer Kollegin in New York, mit Anne Schwedt, auf die wichtigsten Börsentermine der Woche. Wir staunen über die Fortnite-Oma, die weltweit PlayStation-Zockern das Fürchten lehrt. Und wir berichten über das härteste, aber zugleich auch kurioseste Langstreckenrennen der Welt.
Niemand kann vorhersagen, ob eine Aktie steigt oder fällt oder sich seitwärts entwickelt. Sie kennen doch Fugazi.
Nein, Fugazi, das ist eine Fälschung.
Fugazi, Wahnsinn, Schwachsinn, alles Feenstaub.
Der Finanz- und Kapitalmarkt wirkt auf die meisten wie ein undurchdringlicher Dschungel. Manch einer sieht in ihm das schnelle Geld, die Rentensicherung oder eben einen Ort, an dem man Geld verlieren kann.
Guten Tag. Ich würde gern ein Sparkonto eröffnen.
Ich kann nicht mehr. Er möchte ein Sparkonto eröffnen.
Sparkonto? Das ist Vergangenheit. Heute lautet die Devise No Risk, No Rendite. Das sieht auch unser heutiger Gast Erik Podsuweit so. Er beherrscht nicht nur den Finanzfachjargon, sondern hat auch seine Karriere darauf aufgebaut, Licht in das dunkle Dschungeldickicht zu bringen. Erik Podsuweit gründete 2014 Scalable Capital, eine Investmentplattform, die Anlegern den Einstieg in den Kapitalmarkt und die Welt der Geldanlagen vereinfachen soll. Ob für Kenner und erfahrene Anleger oder auch für die Einsteiger unter ihnen, heute sind Geld und die Kunst des Anlegens das Thema. Wann sollte man mit dem Anlegen anfangen? Worauf muss man achten? Wir alle wollen es wissen und hören deshalb gespannt zu, was Gabor Steingart und Erik Podsuweit zu sagen haben.
Schönen guten Morgen, Erik Podsuweit.
Ja, guten Morgen, Herr Steingart.
Wir sprechen über Geld heute, das ist richtig, oder?
Genau, Geld und Internet.
Wenn die Deutschen an Geld denken, dann denken sie nach wie vor an ihre Lebensversicherung oder auch an den Sparstrumpf oder heute eben an das Sparbuch. Warum ist das so? Warum wird das Geld in Deutschland ja so konservativ angelegt, dass es dabei in Zeiten der Inflation vernichtet wird?
Ja, also da haben Sie gerade die beiden großen Schwachstellen angesprochen. Also entweder nicht anlegen, und zwar das Geld auf dem Konto lassen oder in Versicherungsprodukte stecken. Und ich glaube, das ist ein bisschen unserer guten Vergangenheit geschuldet. Wenn ich an meine Elterngeneration denke oder meine Eltern, die mussten eigentlich nicht anlegen. Staatliche Rente hat ausgereicht, die Versprechen wurden auch immer weiter hochgezogen. Aber das klappt bei der jungen Generation nicht mehr und deswegen müssen wir umdenken.
Und die Börse liefert ja doch ein passives Einkommen, wenn man sie richtig schön laufen lässt. Und die Börse ist sie eigentlich schlecht beleumundet. Das heißt immer, sie geht auf und ab. Geht sie auf und ab?
Dieses Auf- und Abgehen ist sogar der Grund, warum ich eine bessere Rendite kriege als auf dem Konto, weil ich Risiko übernehme, ja, oder so habe ich es selber gelernt. Ein anderes Wort für Rendite ist eine Risikoprämie bekommen. Und die Börse hat bei vielen immer noch ein schlechtes Image. Sie ist bloß langfristig. Also wenn ich ein paar Sachen richtig beachte, dann ist sie langfristig mit Abstand der beste Ort für mein Geld.
Also Butter bei die Fische, wie viel Prozent langfristig? Was ist so eine Durchschnittsrendite, die man mit dem DAX oder auch mit dem Dow Jones erwirtschaften kann?
Also in den letzten 30, 40 oder Sie können sogar 100 Jahre zurückgehen, hatten Sie eine Durchschnittsrendite, Durchschnitt ist wichtig, ja, von 7, 8 bis 9 Prozent im Mittel. Ja. Es gibt natürlich Jahre, wo ich auch mal 20 oder 30 Prozent, vielleicht auch sogar in ganz Ausnahmefällen mal mehr verloren habe. Und die muss ich aushalten. Da darf ich nicht schwache Füße kriegen oder kalte Füße kriegen. Aber langfristig gibt es kaum eine Anlageklasse, die ja so eine hohe Rendite abwirft. und dann auch noch liquide ist. Das heißt, wo ich eigentlich keine langen Bindungsfristen habe.
Wo ich rein und rauskomme.
Wo Sie auch wieder rauskommen, wenn Sie dann mal an das Geld wollen. Ja?
Jetzt hat ja auch der Gesetzgeber, um nicht zu sagen unser Staat, entdeckt, dass am Aktienmarkt was zu holen wäre für die Rente und macht eine privat aussehende Aktienrente für Deutschland, von der man selber zwar nicht direkt profitiert, aber die Rentenversicherung soll davon profitieren. Was ist davon zu halten? Die Grundidee scheint gut, aber das Ganze ist wie finanziert eigentlich?
Das aktuelle Vorhaben ist, dass man es über Kredite finanziert. Also der Staat verschuldet sich. Das kann er ja aktuell für etwas mehr als 2% machen.
Rät man doch jedem privaten Anleger von ab, oder nicht?
Privaten Anlegern schon. Aus dem Hauptgrund, dass ich in Situationen geraten kann, wo ich, wenn ich verkaufen muss, das eine ganz schlechte Idee ist. Der Staat kann sowas aber langfristig durchhalten. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass die Aktienmärkte, nehmen wir mal ein bisschen runter, nur 5, 6, 7% langfristig erwirtschaften und ich zahle 2% Finanzierungskosten dagegen, dann ist das nach wie vor eine gute Sache. Also diese ganze Tendenz, dass ich für die Rente nicht nur eine Umlage habe, ja, wo die aktuellen Arbeitenden an die Rentner sozusagen das Geld mehr oder minder direkt überweisen, sondern das Geld wirklich anlege, damit es in Firmen wie Chip-Produzenten, Abnehmspritzenhersteller, es gibt ja da tolle Beispiele an den Börsen, dass ich an Innovation und Wertschöpfung an Kapitalmärkten profitiere, das ist eine ganz tolle Sache. Und man hätte das eigentlich schon viel früher machen sollen. Also ich finde es gut, dass man jetzt den Einstieg macht. Aber
die Hälfte der Rendite wieder zurückführen muss, weil man auf Kredit spekuliert hat, das ist doch schon eine krasse Zahl.
Deswegen muss es meiner Meinung nach auch noch anders laufen. Also wir müssen dieses Generationenkapital auch noch bestücken, ohne das kreditfinanziert zu machen. Vielleicht kann der Staat Veräußerungen machen von nicht infrastrukturrelevanten Investments, die er getätigt hat oder aus dem Haushalt.
Oder Unternehmen, an denen er beteiligt ist. Commerzbank, Telekom, da ist ja was.
Richtig, genau. Jetzt lässt sich immer darüber diskutieren, was ist infrastrukturrelevant sozusagen. Netzwerke, Telekom will man vielleicht nicht anfassen. Aber ja, warum ist er bei einer Commerzbank engagiert? Das kann er doch lieber auflösen und in ein breites Portfolio stecken.
Jedenfalls die anderen Staaten, die das machen, die Norweger und viele arabische Staaten, die machen das ja aus sprudelnden Einnahmen.
Genau, die machen das. Die Norweger ist natürlich Paradebeispiel. Ich glaube, mittlerweile fast 2.000 Milliarden investiert und das für 5, 6 Millionen Norweger. Also das ist natürlich ein traumhaftes Szenario. Ja, was haben die genutzt? Die haben ihr Nordseeöl, die Einnahmen, weil sie wissen, dass das endlich ist, dort reingesteckt. Aber Deutschland hat ja ähnliche Einnahmen. Jetzt nicht aus Öl, aber aus unserer Innovation, aus der tollen Wirtschaftskraft des Landes. Und von daher den Zugang zum Kapitalmarkt zu finden, das war bitter nötig.
Und sehr spät. Unser Öl wäre die Kohle gewesen, aber das ist jetzt vorbei.
Das ist jetzt vorbei, ja.
Sagen Sie uns, Scalable ist eine Unternehmung, die ja versuchen möchte, die Deutschen für die Aktie zu interessieren und das Ganze dann auch einfach und kostensparend zu machen. Sie wenden sich ja schon an normale Menschen und nicht an Superreiche, richtig?
Genau, das ist genau auf den Punkt gebracht. Die Superreichen konnten immer schon an den Kapitalmarkt und uns geht es darum, Barrieren abzubauen, Zugang, Bildung und Kosten nach unten zu treiben, damit sozusagen die privaten oder die kleinen Investoren ebenfalls in den Genuss kommen, breit und einfach anzulegen. Das ist unser Motto.
Nun denkt der Anleger, der unerfahrene Anleger, dann braucht er auf jeden Fall eine menschliche Stimme, jemand, der ihn wirklich, wirklich berät, seine Ängste und Sorgen sich erstmal anhört, die Risikoklassen zur Kenntnis nimmt, die für ihn relevant sein könnten. Und Sie machen das alles vollautomatisch. Wie geht das?
Ja und nein, wir haben sozusagen zwei Angebotsbereiche. Also es gibt einen Service, eine Online-Vermögensverwaltung, da wird das automatisch angelegt. Und dann haben wir aber auch einen Bereich, also einen Online-Broker, wo Sie das selber entscheiden. Das selber entscheiden sieht heutzutage aber ein bisschen anders aus. Und zwar, Sie haben ein ganzes Ökosystem, was in den letzten Jahren entstanden ist. Ich nenne es der Online-Finanzbildung. Gab ja immer große Rufe nach dem Staat, der das übernimmt. Und mittlerweile haben Sie wirklich, ich meine, Sie schließen Ihren Podcast ja immer mit einer finanziellen Bildung oder einem Blick nach New York ab. Und da gibt es noch andere Kanäle im Internet, die wirklich in einer Art und Weise, auch didaktisch aufbereitet, Finanzinformationen an die Hand geben, wie es besser ist, als was ich im Studium gelernt habe. Und dieses ganze Ökosystem ist eigentlich so richtig in den letzten 5, 6, 7 Jahren entstanden. Und das ist meine große Hoffnung, dass wir da wirklich Millionen von insbesondere jüngeren Anlegern und Anlegerinnen an den Kapitalmarkt kriegen, die selbst Entscheider sind, mit einer guten Finanzbildung sich selber ETFs und Aktienportfolien zusammenstellen.
Und wird mittelfristig das die künstliche Intelligenz dann eigentlich übernehmen, dass ich mit einer Stimme, die menschlich klingt, mich unterhalten kann über meine Anlagebedürfnisse?
Ich glaube ja. Gibt da natürlich Nebenfragen, die zu klären sind. Wenn da eine Falschberatung stattfindet, wer haftet ja, für die Computerstimme?
Der Computer.
Der Computer oder der Anbieter des Computers oder der Softwaredienstleistung. Aber ich glaube ja, denn sozusagen das zusammengetragene Finanzwissen, was es ja im Äther sozusagen gibt, das über eine KI schön auf den Punkt zu bringen, dass ich Ihnen eine Frage beantworten kann, hey, mit welchen drei ETFs soll ich denn jetzt mal starten? Dafür brauche ich nicht den Gang in die Bankfiliale, das ist zu teuer. Das kann man online digital viel besser lösen und in der Zukunft mit KI umso mehr.
Und Scalable und andere Firmen dieser Schießklasse, sind das die Vorboten einer neuen deutschen Aktienkultur, so wie wir es ja mit der VW-Aktie, als die eingeführt wurde, die Volksaktie, Volkswagen, wird das wieder so was Populäres werden, denken Sie?
Ich hoffe ja, aber ich hoffe und da arbeiten wir dran, dass wir es besser machen als sozusagen mit der Volksaktie. Was damals ja passiert ist, ist eigentlich, man hat ganz viele Fehler gemacht, von denen man heutzutage abrät. Die Leute sind in den Kapitalmarkt und sind in einen einzigen Wert, meistens in die Telekom rein, der sich ja nie wieder seit dem Hochzeiten erholt hat von diesen Höchstkursen. Heutzutage, unsere Anleger sind Mitte 30, die verhalten sich viel schlauer. Die gehen in breit diversifizierte Portfolien, meistens ETFs, also 70% der Gelder landet in ETFs.
ETF müssen wir ganz kurz erklären, das ist ein Papier, das einen Teilmarkt oder vielleicht den gesamten Markt einfach abbildet, nachbildet und damit das Risiko extrem verbreitert, richtig?
Genau, also allen Leuten tue ich mit das Thema ETF immer, dass ich sage, es ist die genialste Erfindung der Finanzindustrie der letzten 30 Jahre. Und was es ist, Sie können ganz kurz zusammengefasst mit dem Kauf eines einzelnen ETFs den ganzen Aktienmarkt, also Hunderte oder Tausende Wertpapiere auf einen Schlag kaufen und das zu Kosten, die früher nur ganz großen Investoren zur Verfügung standen. Und
Es kostet praktisch nichts, es gibt keinen Aufnahmeaufschlag.
Die Kosten sind ein Bruchteil der Kosten der klassischen Industrie. Und das ist, wenn Sie so wollen, der ETF ist der große Demokratisierer der Kapitalmärkte eigentlich. Noch bevor so Anbieter wie Scalable oder so in den Markt gekommen sind, war das eigentlich der Baustein, der alles ermöglicht hat, auf dem wir heutzutage hocken.
Dann bedanke ich mich, dass wir den Finanzmarkt und was das mit uns selber zu tun hat, heute Morgen besser verstanden haben. Vielen Dank, Erik Potzowait.
Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da kennt unsere Börsenreporterin Anne Schwed in New York natürlich die wichtigsten Termine in der vor uns liegenden Woche. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Sag uns, was sollten die Anleger in dieser Woche auf dem Schirm haben?
Also nach der letzten Woche, als die Fed die Zinsen ja unverändert gelassen hat und sehr selbstsicher bis zu 3 Zinssenkungen in diesem Jahr angekündigt hat, waren die Märkte ja in Partylaune. Diese Woche schauen die Anleger deshalb ganz genau auf alle Aussagen von Notenbankmitgliedern, um rauszuhören, ob es wirklich einen Grund zu feiern gibt oder wie fest diese Strategie der Notenbank schon ist. Ende der Woche zum Beispiel spricht Fed-Chef Jerome Powell bei einer Notenbankkonferenz in San Francisco. Die Anleger gehen inzwischen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es im Juni die erste Zinssenkung geben wird. Außerdem gibt es diese Woche noch Wirtschaftsdaten, unter anderem zum Konsumentenvertrauen und es gibt Earnings von Walgreens, GameStop und Carnival.
Und dann sag uns doch bitte noch, was ist eigentlich los bei der Fluggesellschaft United? Denen will die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA jetzt angeblich verbieten, neue Strecken aufzunehmen. Damit beschränkt die FAA ja im Prinzip das Wachstum der Firma. Warum macht man das?
Ja, das macht die Luftfahrtbehörde aus Sicherheitsgründen. In der jüngsten Vergangenheit habe es zu viele Zwischenfälle gegeben, bei denen die Sicherheit der Passagiere gefährdet gewesen war. Oft waren Boeings von United Airlines involviert. Und jetzt sollen also die Kontroll- und Aufsichtsmaßnahmen verstärkt werden. Die Behörde will alle Abläufe bei United genau unter die Lupe nehmen. Unter anderem soll die Airline eben jetzt auch daran gehindert werden, neue Strecken aufzunehmen. Und ja, das bremst definitiv die Wachstumspläne von United und das ist de facto auch von der Aufsichtsbehörde so gewollt, dass sich United stattdessen lieber darauf fokussiert, die bestehenden Routen und Vorgänge sicherer zu machen und da die Kapazitäten einzusetzen. An der Börse dürften diese Nachrichten heute bei den United-Anlegern definitiv nicht gut ankommen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass eine 75-jährige Frau zu einer Online-Gaming-Legende geworden ist, weil sie jeden Tag über 5 Stunden Fortnite spielt und das auch online für ihre Fans streamt. Fangen wir mal von vorne an. Wir sprechen von Kath Bowie aus Schottland. Bei Fortnite trägt sie aber den Namen Grumpy Gran 1948.
Right, I'm Grumpy Gran 1948. I've been streaming Fortnite for over 3 years, but I've been playing since week one.
Beim Online-Spiel Fortnite geht es darum, entweder alleine oder im Team in einer Fantasiewelt gegen einen Gegner anzutreten. Das Ziel ist es, die Gegner mit Gebrauch von Waffen zu eliminieren. Zu Caths Gaming-Leidenschaft kam es durch ihren Enkel im Jahr 2017. Sie hat ihn beim Fortnite-Spielen gesehen und wollte es eben mal selbst probieren.
My grandson is now 24, PK, and he was just playing Fortnite when I walked into his room one day and saw him playing. And I thought, wow, I like this game. What's it called? And he said, Fortnite.
Gesagt, getan. Kath legte also einen Account im Online-Game an und begann zu spielen. Grumpy Gran 1948, also mürrische Omi, Geburtsjahr 1948, startete dann auch ihren eigenen YouTube-Channel, auf dem sie Ausschnitte aus ihren Spielen teilt. Unterhaltsam sind diese auf jeden Fall. Es wird viel gelacht, auch wenn mal ein Fehler passiert.
I forgot to jump.
I'm here.
Yeah, OMG, sorry. I thought I would jump and take a zipline there. It did not work.
Kürzlich ist auch eine der bekanntesten Fortnite-Streamer, der unter dem Namen CypherPK spielt, auf die 75-Jährige aufmerksam geworden und spielte in einem seiner Videos mit ihr zusammen. Dadurch erreichte sie eine noch größere Bekanntheit. Kath Bowie spielt zwar mit vielen jungen Menschen gemeinsam Fortnite, aber sie ermutigt auch andere Leute in ihrem Alter mit Online-Gaming anzufangen. In ihrem Bekanntenkreis hat sie schon so manche Freundin an die Konsole gebracht.
This is Mama's Pod, my very close friend. We are a team, okay? Mama's Pod is 65, by the way.
Nun ja, wenn es die Jugend kann, warum dann nicht auch Grumpy Gran 1948? So vermittelt sie ihren Zuschauern, dass man das tun sollte, woran man Spaß hat. Egal wie alt man ist. Wie sagt man das so schön? Lieber spät als nie und je oller, je doller.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass es 20 Jahre gedauert hat, bis auch endlich mal eine Frau beim legendären Berkeley Marathon durchs Ziel gekommen ist. Dieser Lauf im 100 Quadratkilometer großen Frozen Head State Park im US-Bundesstaat Tennessee ist komplett verrückt. Nicht nur, dass man 100 Meilen, also 160 Kilometer, in genau 60 Stunden zurückgelegt haben muss. Dazu kommen in der bergigen Landschaft noch 16.500 Höhenmeter, also zweimal der Mount Everest. Und das Regelwerk ist eigentümlich. Um überhaupt mitmachen zu dürfen, muss man einen Brief mit einem Aufsatz an den Erfinder des Rennens, an Gary Cantrell, schicken. Thema: Warum ich unbedingt beim Berkeley Marathon mitmachen will. Wenn das argumentativ im Sinne des Erfinders gut unterfüttert wurde, schickt Cantrell einem eine Kondolenzkarte zurück. Das ist das Zeichen, du bist dabei. Das Teilnehmerfeld ist jedes Jahr auf nur 40 Läuferinnen und Läufer beschränkt. Wenn die Startgebühr von $1,60 bezahlt wurde, beginnt das Rennen auf dem Parkplatz des Nationalparks an der berühmten gelben Schranke, irgendwann zwischen 12 Uhr mittags und Mitternacht. Es gibt keinen klassischen Startschuss, sondern die 40 Teilnehmer müssen warten, bis sich Rennleiter Gary Cantrell eine Zigarette anzündet und sagt:
So, be smart out there.
Dann geht es los. 160 Kilometer Tag und Nacht bei Regen, Nebel, teilweise Schnee. Im Schnitt schlafen die Läufer nur 2 Stunden. Nach genau 60 Stunden müssen sie es wieder ins Ziel geschafft haben. In der fast 40-jährigen Geschichte des Rennens haben dies nur 20 Sportler geschafft. Die meisten scheitern nämlich an der Herausforderung ziemlich deutlich. Andere nur ganz knapp. Vor 2 Jahren beispielsweise hat ein Kanadier das Zeitlimit um nur 6 Sekunden gerissen. Damit schaffte er es dann aber immerhin in die nationalen Nachrichten.
Well, it was a heartbreaking finish, but technically not really a finish at all.
A North Vancouver man looking to become the first Canadian to finish one of the world's most difficult races has come up just seconds short.
Ähnlich knapp wurde es jetzt für Jasmine Paris. Die schottische Tierärztin nahm jetzt bereits zum 3. Mal am Berkeley Marathon teil. Als sie aus dem Wald auf die gelbe Schranke des Parkplatzes zulief, hatte sie bereits 59 Stunden und 58 Minuten auf der Uhr. Sie musste die letzten paar hundert Meter tatsächlich sprinten. Ihr sensationeller Kraftakt zum Schluss wurde von Erfolg gekrönt, was sie angespornt hat. Die Vorstellung, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann muss ich den Wahnsinn im nächsten Jahr wieder machen, sagte sie im Zielraum, stimmlich ziemlich angegriffen und total erschöpft.
I couldn't believe I was still going. It was like everything was screaming for oxygen and I was just making it go harder and harder. I think I was just telling myself, if you don't finish it now, you'll have to do it again.
Wir sagen Bravo, Jasmine Paris, sie hat Historisches geleistet und wir sind froh, dass wir den Muskelkater heute Morgen nicht haben, den sie haben dürfte. Ich wünsche Ihnen jetzt einen Tag, an dem Sie nicht mal daran denken, aufzugeben. Ich bin Chelsea Speaker und ich bin morgen früh hier im Studio für Sie. Same time, same place.